Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Fromm, moderiert von Yvonne Ramp. Wir sprechen jeden Freitag über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge: Okkultismus und Judenhass, Hitlers Rassenwahn. Sie wollten eine Herrenrasse sein, von einer höheren Macht auserwählt, die Nazis. Sie glaubten an eine versunkene nordische Insel und dass dort ein Volk großer, starker, blonder Menschen lebte, die ihre Vorfahren waren. Gute Horoskope sollen der Grund dafür gewesen sein, dass sie überhaupt in den Krieg zogen, und Astrologen sollen Entscheidungen im Zweiten Weltkrieg massiv beeinflusst haben. Einige Überlieferungen sagen auch, dass Hitler glaubte, auserwählt worden zu sein. Ein Traum habe ihm vor dem Tod im Ersten Weltkrieg bewahrt. Und dann gibt es noch einen Geheimbund, die Thule-Gesellschaft, die maßgeblich an den Mythen des Dritten Reiches beteiligt gewesen war. Aber was genau ist davon wirklich nachgewiesen? In dieser Folge wollen wir dem Okkultismus im Dritten Reich auf den Grund gehen.
Obwohl der Gedanke einer arischen Herrenrasse mit den schon im 19. Jahrhundert bekannten Phasen der Menschheitsgeschichte komplett inkompatibel war, glaubte nicht nur Hitler daran. In Teilen der völkischen Bewegung waren diese oder ähnliche Vorstellungen vor allem in den Jahrzehnten zwischen 1880 und 1925 populär. Menschen brauchen Mythen. Rationalität allein stellt die Bedürfnisse nach Sinnstiftung nicht. In Europa dominierte, rund anderthalb Jahrtausende lang, von der Christianisierung des Imperium Romanum bis Mitte des 19. Jahrhunderts eindeutig die Kirche mit ihrer heiligen Schrift, der Bibel. Doch die Aufklärung unterminierte die Glaubwürdigkeit ihrer Botschaft und zum Wanken brachte sie Charles Darwins Entdeckung der Evolution. Mit der Schöpfungsgeschichte des Alten Testaments war das inkompatibel, jedenfalls wenn man sie wörtlich nimmt. Das geschwundene Vertrauen in die Bibel und ihre Schilderungen öffnete Raum für andere Überlegungen, und zwar in vielen abendländisch geprägten Ländern parallel. Im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts breitete sich in Deutschland wie in Frankreich, in Großbritannien und in Russland wie eine Welle der Spiritismus aus. Man las in Händen, sprach mit Verstorbenen, Wahrsager stiegen zu Publikumslieblingen auf. Neben solchen eher harmlosen Spielarten traten rasch rabiatere Formen. Helena Petrovna Blavatsky, eine Deutsch-Russin, entwarf eine irrwitzige alternative Menschheitsgeschichte, die auf der Idee von 7 Wurzelrassen beruhte. Die Grundidee der überlegenen Rasse der Arier war Blavatskys Schriften entlehnt. Sie vereinte okkulte und esoterische Kenntnisse aus nahezu allen Erdteilen und nannte es Theosophie. 4 von diesen sogenannten Wurzelrassen, darunter Mondbewohner und Lemuria, seien schon untergegangen. Die 5. aber seien die Arier, die seit 1 Million Jahren auf der Erde lebten. Blavatskys Theorie fand in okkulten Kreisen bald Resonanz, wurde aber auch nach Belieben verändert und angepasst. Während die Deutsch-Russin die Juden ebenfalls zu den Ariern gezählt hatte, sahen das antisemitische Okkultisten ganz anders. Guido von List variierte Blavatskys Lehre zur Ariosophie, einem Gedankengebäude rund um die angebliche naturgemäße Überlegenheit der germanischen Arier über alle anderen Rassen. Ebenfalls ein Hochstapler war etwas später Jörg Lanz von Liebenfels, ein 1899 in Unehren aus dem Zisterzienserorden entlassener Priester. Lange galt er als der Mann, der Hitler die Ideen gab. Im Mittelpunkt seiner Publikationen stand der blonde, blauäugige, arische Mensch, der Götter Meisterwerk, während die Dunkelrassen, für die Liebenfels den Begriff Tschandalen erfand, der Dämonenpfuschwerk war. Derlei Vorstellungen über den Kampf der Blonden gegen die Tschandalen gehörten allerdings damals zum Bildungsgut, auch in den besten Kreisen. Man denke nur an die Elfen und Orks, die Tolkien im Herr der Ringe erfunden hat und die sich schon sehr nahe an diesen Ausführungen von Liebenfels befinden. Doktoren und Professoren zerbrachen sich ihre Gelehrtenköpfe über dessen Unterschied. Joachim Fest jedoch, Autor der ersten intellektuell herausragenden Biografie des Diktators Hitlers, widersprach dem nach einem Vergleich von Hitlers Äußerungen mit Lanz von Liebenfels verqueren Thesen. Fest sagt, zu unterschiedlich seien ihre Weltanschauungen. Und das stimmt wahrscheinlich schon. Ich denke, dass Hitler sich zwar in seiner Jugend gerne diese Schriften von Liebenfels reingezogen hat, aber dass er später dann doch das andere sehr viel abstrakter, tiefgehender, aber auch gefährlicher gesehen hat. Ohne Zweifel aber schöpfte Hitler seinen Arierwahn und seinen Judenhass, wobei man über seinen Judenhass auch noch detailliert reden muss, auch aus Schriften aller drei Okkultisten. Zutreffend ist sicher, dass die Schriften des ehemaligen Mönchs, der später dann auch wieder als Mitglied der Thule-Gemeinschaft auftauchen sollte, mit dem damals weit verbreiteten und von vielerlei Seiten geförderten System von Rassenstolz, Vorurteilen und abergläubischer Furcht vor dem anderen gehörte, das den Aufstieg Hitlers möglich machte und das unter seiner Herrschaft perfektioniert wurde. List machte die Germanen zur Verkörperung der Herrenrasse und Liebenfels fügte den pathologischen Judenhass hinzu. Aus diesen wirren Wahnbildern, vor allem in Broschüren verbreitet, also durchaus Comics, mischte sich die Überzeugung, die Hitler schließlich in Mein Kampf niederlegte. Die Werke von Liebenfels und Guido von List sind als geistige Nährväter für Hitler betitelt worden, allerdings nur hinsichtlich der rassistischen Seite der späteren Nazi-Ideologie. Über den Rest breitet sich das Dunkel der nicht offiziellen Geschichte. Mit Hilfe von Okkultismus, Parawissenschaften, New Age und Mythologie sei es gelungen, Millionen Deutsche zu erreichen, die nach neuen Formen der Spiritualität und alternativen Erklärungsmustern für die Welt gesucht haben. Abseits der klassischen Wissenschaften oder der traditionellen Religionen. Man könne, so der Historiker Erik Kurlander weiter, die Geschichte des Dritten Reichs nicht verstehen, ohne das Verhältnis von Nationalsozialismus und Übersinnlichkeit in Betracht zu ziehen. Es gibt immer wieder, in unterschiedlichster Form und auf unterschiedlichstem Niveau, Theorien über den sogenannten Übermensch. Dabei ist Nietzsches Prophezeiung vom Übermensch, den er als ein kreativ sich verwirklichendes Individuum gesehen hat, etwas völlig anderes als die beinahe roboterhaft wirkenden SS-Krieger, die den Nazis vorgeschwebt haben, zumindest ein Großteil der Nazis. Auch Leuten heutzutage, wie zum Beispiel Klaus Schwab, dem Organisator des Weltwirtschaftsforums in Davos, wird ja auch immer wieder vorgeworfen, dass er danach strebt, eine Art neuen Übermenschen zu erschaffen, also ein Mensch, der sowohl technisch als auch biologisch optimiert ist. Und an diesen Ideen ist natürlich problematisch, wenn man dann zum Beispiel einen Staat wie China zum Vorbild hat, ein Staat, in dem dann eine gewisse Machtelite brutal über den Rest herrscht und wo dann ein Begriff wie Kommunismus nur noch als Etikett dient und dahinter ein brutaler Turbokapitalismus stattfindet und wo man eben versucht, Menschen technisch zu optimieren, Stichwort auch KI, und das Ganze aber dann nur der Unterdrückung, der Gleichschaltung dient und der Überwachung dient. Und die Gefahr, dass so ein Modell weltweit eingeführt werden könnte, das sehen viele Leute. Und es ist einfach nicht von der Hand zu weisen, dass diese Ideen eben nicht aufs Dritte Reich beschränkt geblieben sind, sondern dass die Idee, hocheffizient Macht auszuüben und dass da eben eine kleine Machtelite dann das alles in den Händen hält und der Rest eben überwacht wird und manipuliert wird und folgen muss und dass man das auch ganz prima unter demokratischen Etiketten stattfinden lassen kann. Diese Ideen sind hochgefährlich und da die Verbindungen zu ziehen, das ist durchaus angebracht und wenn man sich heute einen Staat wie China zum Beispiel anguckt, dann stellt man ganz erschreckende Parallelen zum Dritten Reich fest. Ein Parteiensystem, dann scheinbar Sozialismus oder Kommunismus, aber dahinter ein brutaler Turbokapitalismus, Überwachung, so viel wie es geht, Manipulation durch die Medien, so viel wie es geht, und dass das System wirtschaftlich dann hocheffizient ist, das macht es eben gerade so gefährlich, weil da natürlich andere Machteliten sehen, aha, so geht es auch und so könnte man ja noch mehr Gewinne machen. Und insofern macht man es sich zu einfach, wenn man sagt, naja, gut, das war im Dritten Reich alles so, sowas kann uns heute nie mehr passieren. Diese Entwicklung von Machtstrukturen und, sagen wir mal, auch dieser Rassismus, der kann eben auch völlig übergeordnet definiert werden, eben nicht mehr biologisch, sondern dann eben rein intellektuell, intelligenzmäßig. Also die intelligenteren Menschen sind dann eben die besseren Menschen, die digital besser vernetzt sind, auch die dann gesünder sind, auch die dann vielleicht teilweise sogar schon teilweise irgendwelche Festplatten eingepflanzt kriegen. Das sind dann die überlegenen Menschen und auch das ist wieder eine neue Form des Übermenschen, der uns durchaus gefährlich werden kann. Also diese Theorien kann man nicht einfach nur aufs Dritte Reich begrenzen, da würde man sie wirklich verharmlosen. Man kann also abschließend sagen, dass dieser Rassenwahn, diese völlig irrationale Aufteilung in den Arier und in den Untermenschen, dass das eine Vulgärversion des Übermenschen ist und dass eben intelligentere Versionen des Übermenschen durchaus heute wieder aktuell sind und wieder gefährlich sind.
Hitler und seine Partei nutzten den Okkultismus und stellten ihre rassischen Feinde mit klaren und unmissverständlichen Begriffen dar. Für Hitler und die Nationalsozialisten galten die Juden als vorrangiger Feind innerhalb und außerhalb Deutschlands. Ihre angeblich rassistische und minderwertige genetische Ausstattung hätte die ausbeuterischen Systeme des Kapitalismus und Kommunismus hervorgebracht. In ihrem Expansionsdrang förderten und nutzten die Juden diese Regierungs- und Staatssysteme, um das Rassenbewusstsein höherer Rassen wie der Deutschen zu untergraben, sagten die Nazis. Dazu bezogen sie sich unter anderem auf Verfassungen und proklamierten Gleichberechtigung und Weltfrieden. Sie verdünnten überlegenes Blut durch Assimilation und Mischehen. Die Nationalsozialisten behaupteten außerdem, dass Juden in ihrer Macht stehende Instrumente benutzten, um ihre biologische Ausbreitung zur Weltmacht voranzutreiben. Zu diesen Instrumenten sollten angeblich auch die Medien gehören, die parlamentarische Demokratie mit ihrem Fokus auf die Rechte des Einzelnen sowie internationale Organisationen, die sich für eine friedliche Beilegung nationaler Konflikte einsetzten. Wenn Deutschland nicht entschlossen gegen die Juden im In- und Ausland vorginge, so Hitler, würden Horden von Untermenschen, unzivilisierte Slawen und Asiaten, die von den Juden mobilisiert werden könnten, die sogenannte arische deutsche Rasse wegfegen. Für Hitler war das Eingreifen der Regierung in die Rassentrennung, in die Förderung der Fortpflanzung von Menschen mit den sogenannten besten Merkmalen, in die Verhinderung der Fortpflanzung von Menschen mit sogenannten minderwertigen Merkmalen und in die Vorbereitung auf Expansionskriege erforderlich, damit Deutschland seinem natürlichen, biologisch verankerten Überlebensinstinkt folgen könne. Darüber hinaus versuchten die Nationalsozialisten, ein natürliches Rassebewusstsein in der deutschen Bevölkerung zu schaffen, wie sie es nannten. Angeblich versuchten die Juden nämlich, durch die parlamentarische Demokratie sowie internationale Kooperationsabkommen und Klassenkonflikte die Deutschen zu unterdrücken. Aufgrund ihrer rassischen Überlegenheit, so Hitler, hätten die Deutschen aber das Recht und die Pflicht, sich die Gebiete im Osten von den Slawen, der Asiaten und ihrer jüdischen Puppenspieler anzueignen. Mit der Verfolgung dieser Ziele folgten die Deutschen laut Hitler lediglich ihren natürlichen Instinkten.
In seinen Gesprächen mit Rauschning erklärt Hitler sein Rassekonzept sehr archaisch. Deutsche und Juden seien sich ähnlich wie tief verfeindete Brüder. Es könne daher nur einer existieren und die Kraft und die Begabung des Getöteten würden auf den Sieger übergehen. Wer das auserwählte Volk töte, werde selbst zum auserwählten Volk, sagt er dort sinngemäß. Sprich zur neuen Herrenrasse. Und als Krönung fügt er diesen Ausführungen dann noch den Satz hinzu: Ich hasse den Juden nicht. Und es wird sicher immer eine Frage unter Historikern bleiben, ob Hitler tatsächlich die Juden persönlich zutiefst gehasst hat oder ob er eben einem Konzept gefolgt ist, wie ich es gerade ausgeführt habe, ob das Ganze tatsächlich sowas archaisch-religiöses für ihn hatte oder ob beides der Fall war. Das kann natürlich auch sein. Aber das wird man wahrscheinlich abschließend nie endgültig klären können. Aber ich glaube, es ist zu einfach, wenn man sich darauf beschränkt, zu sagen, Hitler hat die Juden gehasst und deswegen hat er sie vernichtet. Ich denke, da steckt schon ein ideologisches Konzept dahinter.
Um die Slawen dauerhaft zu besiegen und zu beherrschen, war es laut Hitler Aufgabe der deutschen Herrenrasse, die dortigen Führungsklassen und die Juden zu vernichten. Letztere wurden als einzige Rasse betrachtet, die in der Lage sei, die niederen Rassen mittels einer brutalen bolschewistisch-kommunistischen Doktrin zu organisieren. Bei dieser handelte es sich nach NS-Auffassung um eine biologisch festgelegte sogenannte jüdische Ideologie. Die Nationalsozialisten waren der Ansicht, dass die Beseitigung dieser Bedrohung für das Überleben der Deutschen nur durch Beseitigung der Menschen gelingen könnte, die ihrer Rassenideologie zufolge diese Bedrohung verkörperten. Hitler glaubte, dass dies ein naturgegebener Prozess sei. Hitler selbst sah sich auch als ein Werkzeug der Vorsehung. Sein Plan von Krieg und Völkermord basierte letztendlich auf einer Überzeugung, die er wie eine Formel verinnerlichte. Arisch-Deutsche kämen nicht umhin, sich zu verbreiten und andere zu beherrschen, wenn sie nicht selbst untergehen wollten. Dazu gehörte die Beseitigung sämtlicher rassischer Bedrohungen, insbesondere die, die von den Juden ausging. Aber was ist der Okkultismus nun überhaupt und was hat Hitlers Rassenwahn damit zu tun? Der Okkultismus bezieht sich auf eine Reihe von Überzeugungen, Praktiken und Lehren, die sich mit verborgenen oder geheimen Kräften, Phänomenen der Wissensbereiche beschäftigen, die über das hinausgehen, was durch wissenschaftliche Erklärungen oder konventionelle religiöse Lehren erklärt werden kann. Der Begriff Okkult stammt vom lateinischen Wort Occultus, was verborgen oder geheim bedeutet. Im Okkultismus werden oft Praktiken wie Ritualmagie, Wahrsagerei, Alchemie, Astrologie, Spiritismus und verschiedene Formen der Mystik erforscht. Einige okkulte Überzeugungen beziehen sich auch auf angebliche Kräfte oder Wesenheiten, die jenseits des materiellen Universums existieren. Es ist wichtig zu beachten, dass der Okkultismus oft von verschiedenen Menschen und Gruppen unterschiedlich interpretiert wird und dass es eine Vielzahl von Strömungen und Traditionen innerhalb des Okkultismus gibt. Einige von ihnen verfolgen spirituelle, philosophische oder esoterische Ziele, während andere sich eher mit magischen Praktiken befassen.
Hitlers Rassenwahn und seine Verbindung zum Okkultismus sind ein komplexes Thema, das oft im Kontext von Hitlers persönlichen Überzeugungen und den Einflüssen auf seine Ideologie diskutiert wird. Hitler und einige seiner engsten Verbündeten wie Heinrich Himmler und Rudolf Hess waren bekanntermaßen an okkulten und esoterischen Lehren interessiert. Hitler und die Nationalsozialisten waren stark von einer pseudowissenschaftlichen Ideologie des Rassismus und der Überlegenheit der arischen Rasse beeinflusst. Diese Ideologie basierte auf einer vertretenen Interpretation der Darwinschen Evolutionstheorie und führte zu einer radikalen und barbarischen Politik der Eugenik und rassistischen Verfolgung. In Bezug auf den Okkultismus haben einige Historiker spekuliert, dass Hitler und andere führende Nationalsozialisten an verschiedenen esoterischen Lehren und Symboliken interessiert waren. Das ist sicher richtig, weil natürlich auch Rituale, angefangen vom Blutritual mit der Blutfahne, aber auch viele andere Rituale im Dritten Reich eine ganz große Rolle gespielt haben. Zum Beispiel waren sie angeblich von Runen, alten germanischen und nordischen Mythen sowie von Ariosophie und der Thule-Gesellschaft beeinflusst. Die Vorstellung einer arischen Überlegenheit wurde oft mit diesen esoterischen Vorstellungen verknüpft und diente als Bestärkung ihrer rassistischen Ideologie. Es ist wichtig anzumerken, dass die genaue Rolle des Okkultismus in der Entwicklung von Hitlers Ideologie und Politik umstritten ist und dass es viele andere Faktoren gab, die zu seinem Rassenwahn beigetragen haben, einschließlich politischer, sozialer und wirtschaftlicher Umstände. Also das Phänomen von Hitlers Rassenwahn, von der nationalsozialistischen Rasseideologie, kann natürlich nicht monokausal erklärt werden. Adolf Hitler formulierte und prägte die Grundsätze, die später als NS-Ideologie bekannt wurden. Er verstand sich als tiefgründiger und vorausschauender Denker, ja mehr noch meiner Ansicht nach als ein Prophet, als ein Werkzeug der Vorsehung, wie er immer wieder betont hat, als ein quasi religiöser Führer, und es gibt nicht umsonst auch Buchtitel, die Guru Hitler heißen. Und er war davon überzeugt, den Schlüssel zum Verständnis einer außerordentlich komplexen Welt gefunden zu haben. Nach den Berichten eines Freundes aus der Wiener Zeit hat sich der junge Hitler damals mit allen ihm erreichbaren esoterischen Gedankenschulen beschäftigt. Er las Bücher über Yoga, Astrologie, Hypnose und Telekinese und über allerlei asiatische Geheimlehren. Hier kam Hitler dann auch in Berührung mit einem rassistischen Primitivokkultismus. Hitler war der Auffassung, dass die Charaktereigenschaften, Einstellungen, Fähigkeiten und das Verhalten einer Person durch ihre sogenannte rassische Zusammensetzung bestimmt wurde. Hitler zufolge trugen alle Gruppen, Rassen oder Völker, er benutzte diese Begriffe als Synonyme, bestimmte Züge in sich, die von Generation zu Generation weitergegeben werden. Kein Mensch konnte seiner Ansicht nach die Eigenheiten seiner Rasse überwinden. Ihm zufolge ließe sich die gesamte Menschheitsgeschichte als fortwährender Rassenkampf erklären. Also er hat im Grunde den Begriff Klassenkampf durch den Begriff Rassenkampf ersetzt, wie er ja überhaupt auch viele Anleihen beim Kommunismus genommen hat. Bei der Formulierung ihrer Rassenideologie griffen Hitler und die Nationalsozialisten auf die Gedanken der deutschen Sozialdarwinisten des späten 19. Jahrhunderts zurück. Wie die Sozialdarwinisten vor ihnen glaubten auch die Nationalsozialisten, dass jeder Mensch einer Rasse zugeordnet werden könne. Dabei weise jede Rasse unverwechselbare Merkmale auf, die seit Menschheitsbeginn in prähistorischer Zeit genetisch weitergegeben worden seien. Diese vererbten Eigenschaften bezogen sich nicht nur auf das äußere Erscheinungsbild und die körperliche Struktur, sondern prägten auch Mentalität, Denkweise, kreative und organisatorische Fähigkeiten, Intelligenz, kulturellen Geschmack und kulturelle Wertschätzung, körperliche Stärke und militärische Fähigkeiten. Die Nationalsozialisten übernahmen auch die sozialdarwinistische Betrachtungsweise der darwinistischen Evolutionstheorie, wonach die am besten angepassten Lebewesen überlebten. Das ist ganz interessant, weil man eben im Nationalsozialismus auch diesen großen Gegensatz sieht zwischen diesen starren, irrationalen Dogmen, die es so fürs einfache Volk gab, darunter natürlich auch diese Rasseideologie, und eben einer sehr angepassten Politik, die sich sehr schnell auch wieder ändern konnte, die sich versucht hat, hocheffizient an die jeweiligen Gegebenheiten anzupassen. Das war ein großer Widerspruch im Nationalsozialismus und Hitler hat immer behauptet, dass er genau aus diesem Widerspruch große Kraft schöpft und große Energie entfaltet. Für die Nationalsozialisten hing das Überleben einer Rasse von ihrer Fähigkeit zur Fortpflanzung und Vermehrung ab, von ihrer Anhäufung von Land zur Unterstützung und Ernährung dieser wachsenden Population und von ihrer Wachsamkeit bei der Erhaltung der Reinheit ihres Genpools. Dadurch sollten die einzigartigen rassischen Merkmale bewahrt werden, mit denen die Natur sie für den Erfolg im Kampf ums Überleben gerüstet hatte. Da es das Bestreben jeder Rasse war, sich zu verbreiten, der Raum auf der Erde jedoch endlich war, führte der Kampf ums Überleben auf angeblich natürliche Weise zu gewaltsamer Eroberung und militärischer Konfrontation. Daher galt selbst anhaltender Krieg als Teil der Natur und Teil des menschlichen Daseins. Um eine Rasse zu definieren, bedienten sich die Sozialdarwinisten positiver und negativer Stereotypen hinsichtlich Aussehens, Verhalten und Kultur einer ethnischen Gruppe. Diese Stereotype waren angeblich festgeschrieben und wurden biologisch vererbt. Sie blieben im Laufe der Zeit unverändert und waren immun gegenüber Veränderungen der Umgebung, intellektuelle Weiterentwicklung oder Sozialisierung. Nach Auffassung der Nationalsozialisten war es für die Angehörigen einer Rasse nicht möglich, sich einer anderen Kultur oder ethnischen Gruppe anzupassen, da die ursprünglich vererbten Merkmale unveränderbar waren. Diese würden sich durch sogenannte Rassenmischung nur verschlechtern. Es gab allerdings durchaus eine Elite innerhalb der SS und der deutschen Wissenschaft, die die primitive biologische Rassentheorie als Metapher für einen Übermensch interpretierten, der sich durch höhere Intelligenz und robustere Gesundheit und ganz wichtig durch militärische Überlegenheit oder auch höhere Kriegstüchtigkeit ausgezeichnet hat. Und da springen einem natürlich wieder die Parallelen zu heutigen Forderungen geradezu ins Auge. Also wenn man das Ganze nicht mehr rein 1:1 wörtlich interpretiert, sondern sagt, die überlegene Rasse, das sind einfach die Menschen, die intelligenter sind, die tüchtiger sind, die leistungsfähiger sind, die besser vernetzt sind, die digital versierter sind, die gesünder sind, die länger leben und so weiter, dann sprechen wir natürlich von Dingen, die auch in heutigen Gesellschaften als sehr erstrebenswert angesehen werden. Und da wird es dann wirklich gefährlich und da muss man auch aufpassen.
Wie bereits erwähnt, war der Führer nicht der einzige Okkultist der NS-Bewegung. Als noch mehrere Stufen verrückter erwies sich sein früherer Privatsekretär und späterer Stellvertreter in der Partei, Rudolf Hess. Er glaubte an Astrologie und hatte Sympathien für Anthroposophen. Im Mai 1941 flog Hess auf eigene Initiative nach Schottland, um vor dem geplanten Überfall der Wehrmacht auf die Sowjetunion einen Frieden mit Großbritannien zu vermitteln. Er hatte sich in seinen okkulten Vorstellungen so verstrickt, dass er womöglich wirklich an Erfolgsaussichten dieses Vorhabens glaubte. Kein NS-Funktionär aber ging weiter als der SS-Chef Heinrich Himmler. Er begann zu Hitlers Belustigung und auch der anderen Nazis als Hühnerzüchter und versuchte, das genetische Material seiner Hühner zu optimieren. Dann baute er seinen Eliteverband systematisch zum Schwarzen Orden aus, mit eigenen Weihestätten, etwa im Dom von Quedlinburg und einem geistigen Zentrum der Wewelsburg bei Paderborn. Ein eigener großer Apparat, die Forschungsgemeinschaft Deutsches Ahnenerbe, betrieb unterschiedlichste Forschungen bis in den Himalaya, um die Ideologie vom arischen Herrenmenschentum wissenschaftlich zu untermauern. Inwieweit Hitler zu Hellsehern Kontakt pflegte, ist unklar. Kommunistische Zeitungen und gelegentlich auch seriöse Blätter berichteten 1932 wiederholt darüber, dass Erik Jan Hanussen, ein in Berlin besseren Kreisen heiß umschwärmter österreichischer Astrologe und Selbstdarsteller, Hitler intensiv beraten hatte. Unzweifelhafte Beweise gibt es dafür nicht. Ebenso wenig für die oft wiederholte Behauptung, Hitler habe zusammen mit ihm Rednerposen einstudiert. Es wird weiter behauptet, dass Hitler von alter Mythologie und dem Okkulten besessen war, dass er womöglich eine Zeitmaschine zu konstruieren versuchte. Das dokumentierte Interesse der NS-Führung an alten alternativen Technologien könnte dazu geführt haben, dass sie eine altertümliche Zeitreisetechnologie entdeckt und erforscht hatten, die dem Deutschen Reich einen nicht unerheblichen Vorteil verleihen sollte. Die Forschung bezweifelt das allerdings. Was ist nun also wahr? Einige NS-Führer standen zweifelsohne auf den Okkultismus. Eine weit verbreitete Annahme, über die sich viele Hexereiliebhaber heutzutage ziemlich freuen. Während es im ersten Moment natürlich ziemlich abstrus und lustig klingt, unterstreicht diese Information aber vor allem eines. Die Heuchelei der Nazis, die schließlich auch Okkultisten hinrichten ließen. Einige Websites haben über die Entdeckung einer seltenen Bibliothek mit Büchern über Hexen und das Okkulte in einer tschechischen Bücherei berichtet. Ein Teil der Bibliothek, berichten die Medien, wurde von Heinrich Himmler angesammelt, dem Kopf der SS, der ein besonders großes Interesse an der Hexerei hatte. Eine seiner Theorien besagte nämlich, dass die Hexenprozesse ein Versuch der römisch-katholischen Kirche waren, die deutsche Rasse auszulöschen. Die Sammlung umfasst einige Texte norwegischer Freimaurer und möglicherweise auch Teile von Himmlers sogenannter Hexenbibliothek. Was hat es damit auf sich? Der deutsche Professor für moderne Geschichte und Autor des Buches Zwischen Okkultismus und Nazismus, Peter Staudenmayer, sagt dazu Folgendes.
Er wird gefragt, warum sind die Bibliotheken so voll? Sind das einfach all die Bücher, die die Nazis aus Deutschland geschickt haben? Und er antwortet, aus all den Ländern, die sie besetzt haben, kommen die Bücher, deshalb findet man dort auch norwegische Bücher. Jedenfalls nehme ich das an. Aber es gab dort auch Bücher, die sie direkt in Deutschland gesammelt haben. Es gab dazu eine eigene Abteilung des Sicherheitsdienstes und der Sicherheitsdienst war quasi der intelligente Teil der SS. Der Teil, der nachgeforscht hat und die vermeintlichen Staatsfeinde kontrolliert hat. Eine der Dienststellen der SS beschäftigte sich mit den Freimaurern und den Okkultisten. Sie haben all diese Gruppierungen zusammengeworfen, was aber nur in der Denkweise der Nazis Sinn macht. Und wenn sie diese Gruppen auflösten, konfiszierten sie für gewöhnlich auch sämtliche Unterlagen. Das heißt, sie konfiszierten ihre Archive, ihre Bibliotheken. Und Staudenmayer sagt dann, seine Interpretation sei das Gegenteil der populären Annahme, die Nazis hätten solche Sachen gesammelt, weil sie selbst den okkulten Prinzipien folgten. Er glaubt, sie sammelten die Sachen, weil sie in diesen Gruppen potenzielle Feinde, also Konkurrenten sahen. Für mich ist das allerdings kein Widerspruch. Also es kann durchaus sein, dass sie die als Konkurrenten sahen. Das glaube ich auch. Hitler hat zum Beispiel auch den Anthroposophen Rudolf Steiner als großen Konkurrenten gesehen. Seine Wege mit Steiner haben sich in Wien gekreuzt und sie haben teilweise sogar dieselben Bücher ausgeliehen und Notizen an den Rand geschrieben, haben sich allerdings persönlich, soviel ich weiß, nicht kennengelernt. Aber Hitler hat zum Beispiel Steiner als Konkurrent gesehen und Steiner hat Hitler auch gefürchtet und hat auch wahrscheinlich zu Recht befürchtet, dass die Nazis ihm nach dem Leben trachten. Ja, und auf eine andere Frage, gibt es überhaupt irgendwelche Hinweise, die darauf hindeuten, dass sich die NS-Führung für den Okkultismus interessierte, vor allem Himmler? Und da sagt Staudenmayer dann, oh ja, sie legen den Fokus gerne auf Himmler. Ich würde sagen, das ist knifflig. Es wäre einfacher, wenn ich sagen könnte, dass auch dieser Teil der Geschichte Quatsch ist, aber tatsächlich ist es kein Unsinn. Himmler als Person hatte wirklich ein großes Interesse an okkulten Dingen. Und man weiß ja auch, dass er sich zum Beispiel lebhaft für den Buddhismus interessierte. Er interessierte sich allerdings auch für sämtliche Formen unkonventioneller Spiritualität und für esoterische Dinge. Ich denke, ein Fehler, den viele Leute machen, der Fehler, den ich oft in der Presseberichterstattung über solche Dinge sehe, ist, dass Himmlers persönliche Überzeugungen irgendwie mit der SS als Organisation gebündelt werden. So komisch es klingen mag, aber Himmler war tatsächlich ziemlich zurückhaltend damit, seine persönlichen Interessen mit dem Rest der NS-Führung zu teilen. Er hat sie irgendwie unter Verschluss gehalten, wahrscheinlich, weil er sich ein bisschen dafür geschämt hat. Wahrscheinlich hätten auch intelligente Offiziere vom Reichssicherheitsdienst drüber gelacht, wenn er öffentlich verkündet hätte, dass er zum Beispiel glaubt, dass er die Reinkarnation von Heinrich dem Vogeler ist. Was allerdings schon stattgefunden hat, ist, dass sich intelligente SS-Offiziere intensiv mit Meditation befasst haben und es gab auch Experimente, wo man versucht hat, über Meditation Verhöre zu beeinflussen und Verhörtechniken zu entwickeln. Also man sieht, es gab natürlich eine Menge Blödsinn und eine Menge an Okkultismus, den man nicht ernst nehmen kann, aber es gab eben auch, und es ist typisch für den Nationalsozialismus, auch intelligente Strömungen, wo man eben zum Beispiel sich mit Meditation und Buddhismus auf eine durchaus intelligente und ernstzunehmende Art und Weise beschäftigt hat. Es ist also beides falsch, also es ist falsch, das alles als Klimbim abzutun und es ist natürlich auch falsch zu glauben, dass Hitler und die Nazis ihre ganze Kraft aus okkulten Geheimnissen, aus irgendwelchen Zauberlehren und aus irgendwelchen dämonischen Verbindungen zu dunklen Kräften entwickelt hätten. Was sie allerdings hervorragend gemacht haben, ist, dass sie durch bestimmte Symbole wie das Hakenkreuz, die schwarzen SS-Uniformen, die ganzen Aufmärsche bei den Reichsparteitagen, die Lichtdome, Rituale entwickelt haben, die für viele Menschen faszinierend waren und die natürlich das religiöse, esoterische Bedürfnis vieler Menschen befriedigt haben, vor allem da das ja dann alles unter dem Sammelbegriff Volksgemeinschaft und überlegene Arya-Rasse lief. Ich meine, es ist immer verführerisch, wenn man sich als besserer Mensch, als Übermensch fühlen kann, und dann daraus das Recht ableiten kann, andere zu unterdrücken und auszubeuten.
In dieser Philosophie wird der Nationalsozialismus letztlich zu einem Phänomen umgedeutet, das von einem Haufen Okkultisten geprägt und von einer Bevölkerung unterstützt wurde, die in ihrem kollektiven Unterbewusstsein einen besonderen Hang für das Dunkle gehabt haben soll. Doch derart übersinnlich, freudianisch wird man den Nationalsozialismus nicht erklären können, auch wenn man die NS-Zeit damit fröhlich dämonisieren könnte. Europa wurde nicht pendelschwingend und gläserrückend mit einer Welle des Terrors überströmt, sondern mit roher, rationaler Gewalt. Im Nationalsozialismus steckt nämlich mehr Wissenschaft als Grenzwissenschaft, so ungern man sich das mit einem naiv-positivistischen Fortschritts- und Wissenschaftsglauben eingestehen mag. Welche Beweise gibt es also konkret für den Okkultismus der Nazis? Bei der Marine, so weiß man, experimentierte ein isoliertes Grüppchen mit Pendeln, um feindliche Schiffe aufzuspüren. Ihre Überlegung war, dass Pendel auf große Mengen von Stahl reagieren würden. Damit zeigt sich jedoch nur, dass die Militärforschung in wenigen Einzelfällen auch erstaunlich unkonventionelle Wege ging. Das Propagandaministerium wiederum nutzte Prophezeiungen des Nostradamus, die im feindlichen Ausland verteilt wurden, um so die Bevölkerung der Kriegsgegner zu beeinflussen. Doch auch das kann weniger als Beleg für den NS-Okkultismus, sondern vielmehr als findiger Einsatz von Propagandatechniken gesehen werden. Insgesamt wird all das auf wenigen Seiten en passant gestreift. Wirklich problematisch wird es aber, wenn Kurlander auf den Einfluss des Übersinnlichen auf die NS-Außenpolitik verweist. So habe Hitler am 24. August 1939 ein Omen in Form eines roten Lichtes gesehen, was ihn in seiner Absicht unterstützt hätte, Polen anzugreifen. Ebenso sei beim Flug des Hitler-Stellvertreters Rudolf Hess nach Großbritannien im Mai 1941 Übernatürliches im Spiel gewesen, habe sich dieser doch zuvor von Astrologen beraten lassen. Letztlich haben rationale Gründe den Ausschlag für dessen Versuch gegeben, zu einem Separatfrieden mit Großbritannien zu kommen. Der Erfrierungstod tausender deutscher Soldaten in der Sowjetunion im Winter 41-42 wiederum kam nach Ansicht Kurlanders unter anderem deshalb zustande, weil Meteorologen einen milden Winter vorausgesagt hätten und man deshalb Winterkleidung für die Wehrmacht als unnötig erachtet hatte. Ein anderes Gerücht ist, dass Hitler tibetanische Mönche beschäftigte, die für einen milden Winter in der Sowjetunion beten sollten, doch als es dann einer der härtesten Winter war, die man bisher kannte, soll er diese Mönche angeblich ins KZ gesteckt haben. Mehr findet sich zur Außenpolitik nicht. Doch auch hier sollte weniger das Übersinnliche in den Fokus gerückt werden, es waren vielmehr ganz banale Fehlentscheidungen der Nazis. Der Okkultismus hat das Jahr 1945 übrigens auch überlebt. Heute zählt er wahrscheinlich weltweit mehr als die erfreulicherweise relativ kleinen Gruppen von ideologisch an Hitler orientierten Neonazis. Auch die Idee von den Ariern findet heute immer noch Zuspruch, zum Beispiel bei den White Aryans in den USA, einer besonders radikalen Spielart des Rechtsextremismus. Sie berufen sich gern auf Mein Kampf, doch in den seltensten Fällen kennen sie mehr als ein paar Schlagwörter aus dem Buch. Die Wahnidee vom Arier als Kulturbegründer jedoch gehört fast immer mit dazu. Auch heute sehen wir uns immer noch mit Rassismus und Antisemitismus im Sinne der Nazis konfrontiert.
Wir sollten auf diese Zeiterscheinungen in den 20er, 30er Jahren allerdings nicht zu überheblich herabblicken. Auch heute wieder erlebt die ganze Fantasy-Literatur viele Mythen. Viele Literatur auch über Zauberei, angefangen von Kinderliteratur, eine ganz große Renaissance. Das heißt, die Sehnsucht der Menschen, sich aus der Realität wegzubewegen in irgendwelche Fantasy- und Traumwelten, ist riesig. Und das allein ist schon wahnsinnig gefährlich, weil es natürlich der Nährboden ist für genau solche irrationale Theorien, wie sie dann die Nazis letztlich mit großem Erfolg propagiert haben.
Das war Folge 207 unseres Podcasts Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben. Der Kopfball in den Papierkorb erwies sich als echte Herausforderung. Aber schließlich, als Tim und Naldo bereits nicht mehr dran glaubten und Greg mich mit 1000-0-Ratschlägen weit jenseits der Wahnsinnsgrenze katapultiert hatte, gelang mir der beste Kopfball meines Lebens und ich zirkelte den Ball exakt in den Papierkorb. Nachdem wir gefühlt 10 Minuten gejubelt hatten, machten wir eine Endlosschleife aus unserem Filmchen, posteten und hatten innerhalb kürzester Zeit über 500 Views. Wir waren die Helden unserer Schule. Leider hatten wir für die ganze Chose über 4 Stunden gebraucht und so konnten wir kaum noch was lernen, aber ehrlich, für so einen Jahrhundertkopfball muss man schon mal eine schlechtere Note in Kauf nehmen. Und genauso euphorisch wie Nick und seine Bros freuen wir uns, dass unser Coming-of-Age-Roman Die Moortexts nicht jetzt endlich offiziell erschienen ist. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, geht doch mal auf www.primeroverlag.de/moor oder checkt unsere Insta-Seite, auf der sich gerade absolut alles um die Moor und ihre Charaktere dreht. Wir freuen uns auf euer Feedback und eure Gedanken, nicht nur zu unseren Büchern, sondern auch zum Podcast. Schickt uns gern weiter fleißig Themenvorschläge und meldet euch, wenn ihr Anregungen habt. Wir freuen uns. Bis nächste Woche, liebe Stalingrad-Podcast-Fans.